Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Auf Zuckerbrot folgt Peitsche. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist entgegen der vielleicht Wahrnehmung vieler die 151. Folge.
So true.
Und die bestreiten wir mal wieder zu zweit. Der liebe André lässt sich entschuldigen, deswegen dürfen Tino Hahn.
Hallo.
Und ich euch heute hier herzlich zu unserem kleinen, vertrauten Plausch rund um das Thema Genrefilm begrüßen. Und dafür haben wir tatsächlich eine ganz nette Auswahl zusammengekriegt. Obwohl, ich glaube, ich habe dann auch später gesehen, wir hätten noch so ein, zwei andere Titel im Angebot gehabt. Zum Beispiel startet demnächst noch ein Film namens New Life. Kennst du den, Tino?
Ich glaube nicht.
Den habe ich gesehen beim Weird Weekender letztes Jahr.
Ach doch, dieser koreanische.
Nee. Das ist
japanische?
Das ist ein entweder kanadischer oder amerikanischer Film, der hier auch.
Ach, ich verwechsel mit New Religion, sorry.
Okay. Der hier auch produziert wurde von diesem Justin, ach, ich kenne ihn halt nur unter Justin.
Ah,
der auch
Benson und Moorhead?
Nein. Der auch diesen Mortuary Collection gemacht hat. Oder,
ja.
Weißt du, was ich meine?
Also ja, den Film ja, aber boah, wie der heißt, weiß ich nicht.
Ja, egal. Also ich sag nur, der startet jetzt auch demnächst. Also den können wir vielleicht dann demnächst auch nochmal besprechen. Weil
let's go.
Der wäre vielleicht auch nochmal eine kleine Empfehlung gewesen. Ja, aber egal. So, wir haben trotzdem ein paar schöne Filme zusammenbekommen. Oder eben ein paar Filme, die ihrem Hype nicht ganz gerecht werden. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß es, aber feststeht, sie wurden schon ganz gut gehypt. Oder er wurde ganz gut gehypt. Und das auch meiner Ansicht nach echt verdient. Beziehungsweise der Film hat eine Menge dafür getan, dass ein gewisser Hype entstanden ist. Und ich habe mich von diesem Hype ebenfalls mitreißen lassen. Die Rede ist von Long Legs, der jetzt gerade letzten Donnerstag im Kino gestartet ist. Von Regisseur Oz Perkins, hat zuvor Gretel und Hansel gemacht zum Beispiel, oder den The Black Coat's Daughter, den wir hier auch schon besprochen hatten, wenn ich mich recht entsinne.
Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob wir ihn dezidiert besprochen haben, aber wir haben ihn sehr oft erwähnt.
Ja, aber ich meine, wir hatten den mal irgendwann, glaube ich, zwischendurch.
Ich glaube auch, also gerade weil er ja auch eine bewegte Titelgeschichte hinter sich hat. Also ursprünglich hieß er mal February, auf Deutsch heißt er Die Tochter des Teufels, was natürlich wieder ein extrem dämlicher Titel ist, aber naja, reden wir mal über Langbein.
Ja, also.
Der in Deutsch Gott sei Dank bei Long Legs belassen wurde.
Oz Perkins, Regisseur, hat ein paar Genrefilme gemacht, ist der Sohn von Anthony Perkins, der auch so ein paar Genrefilme gemacht, die ihr vielleicht kennen könntet. Vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall hat der eine wundervolle, und ich muss es einfach so sagen, der hat eine wundervolle Marketingkampagne gehabt, von der wir hier in Deutschland ja noch nicht mal richtig alles mitbekommen haben. Wir haben ja nur diese eher kurzen, kryptischen Teaser irgendwie wahrgenommen. Also dadurch bin ich auf diesen Film aufmerksam geworden. Und natürlich, als ich gemerkt habe, das ist der Regisseur von Black Coat's Daughter oder Tochter des Teufels, war das natürlich für mich schon interessant genug. So, aber ich muss sagen, diese Trailer waren geil. Ja, mit den Symbolen.
Und die haben wir doch aber eigentlich auch primär über US-Webseiten aufgeschnappt.
Ja, genau. Aber in Amerika, so habe ich dann später erfahren, gab es ja schon gab's ja die Kampagne schon etwas früher, beziehungsweise hat man ja schon ganz anders mit der Kampagne gestartet, nämlich man hat an Billboards Telefonnummern und so weiter angebracht, die man anrufen konnte, und dann hat eine Stimme quasi Dinge erzählt oder gesagt, und diese Stimme gehörte niemand geringerem als eben Nicolas Cage, der hier in Longlegs eben besagten Longlegs spielt. Einmal kurz zur Inhaltsangabe, damit wir hier unserer Chronistenpflicht auch gerecht werden. FBI-Agentin Lee Harker wird mit einem ungelösten Fall eines Serienmörders betraut, der eine unerwartete Wendung nimmt und Beweise für einen okkulten Hintergrund offenbart. Harker entdeckt eine persönliche Verbindung zu dem Mörder und muss ihn aufhalten, bevor er wieder zuschlägt. Und ich weiß nicht, also ich meine, du warst genauso interessiert an diesem Film, oder?
Ja, ja, absolut. Also weil ich auch February bzw. Black Coat's Daughter echt richtig gut fand und auch die Filme, die er danach gemacht hat. Also dieser I'm the Pretty Little Thing That Lives in the House hatte so viele Stärken, aber auch viele Schwächen. Gretel und Hansel ähnlich. Aber es war immer ein Regisseur, wo ich so dachte, das nächste Ding wird halt sein Next Big Thing. Ja, und das denke ich nach Longlegs immer noch.
Also... Obwohl es ist schon, sag ich mal, sein bisher größtes Ding, ne? Das muss man ja schon mal sagen.
Ja, es wird auch, glaube ich, sein, also er hat ja jetzt im Februar 2025 kommt ja seine Stephen King-Verfilmung mit Elijah Wood, produziert von James Wan. Das könnte schon richtig geil werden. Es basiert auf dieser Kurzgeschichte The Monkey von Stephen King. Aber auch da muss ja quasi erstmal zeigen oder das Marketing zeigen, dass die Einspielergebnisse von Longlegs überboten werden können. Denn was man dem Film halt auf keinen Fall zum Vorwurf machen kann, ist, dass er unerfolgreich ist und dass er auch für einen Horrorfilm schon erfreulich anders ist, beziehungsweise einen erfreulich ernsthaften Weg einschlägt, der ihn aber teilweise auch selbst ein bisschen im Weg steht. Also ich finde, es ist jetzt alles so ein bisschen jammern auf hohem Niveau. Ich fand das atmosphärisch teilweise schon richtig stark, aber für jede 3,7 guten Szenen im Film gab es eine Szene, wo ich mir so dachte, das ist jetzt hier kurz davor, dass der Film komplett kippt. Und das hat so den Kinobesuch zu einer etwas ambivalenten Angelegenheit werden lassen.
Ja, das ist so schade, weil man sieht so viel Gutes in diesem Film. Finde ich auch. Und trotzdem... Ich frage mich jetzt, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen und ich muss auch sagen, ich fand ihn beim zweiten Mal besser. Beim zweiten Mal ist aber natürlich auch schon alles klar, beziehungsweise beim zweiten Mal kenne ich natürlich schon viel mehr Sachen im Vorfeld und konnte auf andere Sachen achten, auf andere Sachen reagieren, andere Sachen auf mich wirken lassen. Und trotzdem muss ich sagen, auch nach der zweiten Sichtung bleibt das Endergebnis schon das Gleiche, ein Film, der irgendwie erfreulich anders ist, ja, der Sachen wirklich stark macht, aber ja, dann doch irgendwo ernüchtert zurücklässt und nicht mehr diesen gleichen fiesen Nachhall hat wie Black Coat's Daughter.
Ja, finde ich auch. Gerade weil so dieses, also es wird für mich immer funktionieren, dass irgendwelche mysteriösen Signale gegeben werden, irgendwelche Symbole irgendwo auftauchen. Aber wie sie hier dann mit Bleistift ein, zwei Striche irgendwo hinmacht, dann das Blatt faltet, dann Linien verbindet und auf einmal sagt, ja, okay, ich weiß ganz genau, wie der Mörder vorgeht. Das war schon ein bisschen...
Okay, danke.
Also dadurch, dass die Inszenierung so geil war, dadurch wurde es nicht albern, aber das war schon eher an so einer Folge aus der 7. Staffel von Numbers oder so dran, als an wirklich einem neuen Meilenstein des Serienkiller-Horrorfilms oder so.
Ja.
Und es wird ja auch nie wirklich, und ich brauche bei sowas auch keine Erklärung, aber dass sie als so ein Psychic, die dann irgendwas sieht, hingestellt wird, ohne dass genau klar ist, warum sie dann wirklich so ist, wie sie ist, und sie als Charakter dann auch immer so entrückt bleibt, dass man sich so denkt, okay, so jemand ist nur da, weil der Film dessen Existenz braucht von dieser Figur, aber sie lebt nicht. Das ist kein lebender Charakter. Niemals wäre sie zum FBI gekommen, so wie sie jetzt beim FBI gerade ist. Sie wirkt ja völlig traumatisiert, völlig entrückt. Es ist komplett unklar, warum sie da hingekommen ist. Es ist auch unklar, warum ihr die Leute vertrauen. Es ist alles so ein bisschen wie so ein schweigender Lämmer-Rip offen. Das ist jetzt auch kein besonders origineller Vergleich, weil ich das auch schon oft gelesen habe, aber auch da wird ja Jodie Foster von ihrem Vorgesetzten quasi so dieser Benefit of a Doubt gegeben, aber sie hat ihn sich auch irgendwie verdient, während sie einfach nur gesagt hat, ja, in diesem Haus mit diesem komischen Giebel, da wohnt ja der Mörder.
Ja, und nur mal kurz, ne, bei Schweigen der Lämmer, muss ich mal sagen, fand ich immer, das sagt Jodie Foster auch, glaube ich, hier Scott Glenn, meine ich, ist das ihr Vorgesetzter. Das sagt sie ihm ja, glaube ich, auch, dass sie schon verstanden hat, oder sie lässt es ihn zumindest so ein bisschen wissen, dass sie schon verstanden hat, dass er sie so als Lockvogel ja auch eher benutzt hat, ne?
Ja, also, genau. Also da war so ein merkwürdiger Machtmissbrauch, aber auch gleichzeitig so Protégé-mäßig. Also das war halt alles ambivalenter, während es hier halt wirklich alles so, ja, es ist halt alles so schwarz-weiß. Es gibt in diesem ganzen Irrsinn, in dieser bedrohlichen Atmosphäre sind die Rollen so klar verteilt, bis auf so ein, zwei Twists, wo dann Figuren noch einen anderen Stellenwert bekommen. Aber es gibt halt gar keinen Zweifel daran, was hier gut und böse ist.
Ja.
Und das finde ich halt, nicht verschwendetes Potenzial, weil es war halt spannend. Es fand es auch am Anfang gruselig, eben auch durch dieses, dass sie einfach so sagt, ja, hier wohnt der Täter. Also das war ein geiler Moment, gleichzeitig ist aber auch der einzige Moment, wo sie aus dieser Psychic-Fähigkeit irgendein Potenzial rauszieht. Und ansonsten denkt man so, weiß ich nicht, ob sie nicht viel zu fahrig, viel zu unzuverlässig, viel zu sehr für sich selbst auch irgendwie so eine latente Gefahr darstellend ist, als dass sie jetzt hier im FBI-Dienst arbeiten könnte. Plus solche Szenen, die, wo ich nicht mal weiß, ob die jetzt auch fast schon das Genre persiflieren sollen oder so, aber als sie von der Tochter, von ihrem Chef dann so, ja, ist das gruselig als FBI-Frau? Kommst du zu meinem Geburtstag? Und dann denkt man sich so, das ist jetzt nicht mal ein Spoiler, weil da muss man schon wirklich wenig Filme gesehen haben, um nicht zu wissen, dass wenn in Minute 10 ein Kind scheinbar völlig grundlos jemanden auf den Geburtstag einlädt, dass dieser Geburtstag noch stattfinden wird. Und das wirkt so erstaunlich ungelenk, gerade weil man diese geniale Inszenierung hat. Das Sounddesign ist mega geil. Ja. Die Kamera ist mega.
Ja.
Nicolas Cage finde ich auch mega. Ich finde aber immer, es ist ein bisschen ein Problem, wenn so eine Figur mit einer zu bekannten Person dargestellt wird, weil man dann immer so denkt, ah, das ist nicht Longlegs, sondern ah, das ist Nicolas Cage, der sich wieder einen Wolf spielt. Also das, wahrscheinlich würde der Film nicht existieren, wenn Nicolas Cage nicht produziert hätte und drin wäre, weil dann wieder die Gefahr größer wäre, dass so ein Film floppt. Also ich verstehe es auf so einer logistischen und kommerziellen Ebene schon, aber
kurz, da mal auch wieder ein kleiner Einschub. Man muss jetzt mal sagen, ich erinnere mich jetzt zurück an diese Meldung, dass Nicolas Cage gesagt hat, ja, er würde so langsam gerne mal irgendwie in, weiß nicht, das Serienfach überwechseln, um halt eben nicht mehr so viel zu machen oder so, oder beziehungsweise mal deutlich länger an einer Stelle zu sein und so.
Ja.
Und es kommen jetzt erstmal noch so ein paar Filme, also nur noch so ein paar Filme von ihm. Und danach ist aber auch erstmal irgendwie gut. Aber ich muss sagen, die Filme, die seit dieser Meldung irgendwie gekommen sind, da hat er ein erstaunlich gutes Händchen teilweise erwiesen. Und ich meine, wenn er jetzt wirklich hier produktionell beteiligt ist an diesem Film, ne, dann hat sich das richtig für ihn gelohnt. Das ist der erfolgreichste Neon-Film. Ja. Hier in Deutschland ist der sogar gar nicht mal schlecht gestartet. Der war, glaube ich, auf Platz 3 oder so am Starttag. Also ja, der Film mag vielleicht auch enttäuschen, das ist okay. Ne? Ich meine, uns hat er jetzt auch nicht wirklich umgeblasen, aber wir wissen halt eben gewisse Kriterien oder gewisse Punkte zu schätzen. Und die vielleicht für andere nicht ersichtlich sind, weil ihnen halt eben andere Dinge wichtig sind. Das ist ja auch immer so eine Sache. Und das ist das Teuflische eben an diesen Hypes und an diesen Erwartungen. Und ich finde, das war bei hier so ein Hype, den habe ich mir natürlich ein bisschen selbst kreiert, aufgrund eben der Trailer und aufgrund eben meiner Erfahrung mit Oz Perkins.
Hast du ihn mal auf Deutsch gesehen?
Nee, ich habe ihn bisher zweimal auf Englisch gesehen.
Aber ist das überhaupt? Warte mal. Nee, aber ich glaube, ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur gerade gesehen, dass das dieselbe Synchronsprecher wie Vin Diesel ist. Aber wahrscheinlich funktioniert es von der Stimme gut, weil dieser Martin Kessler macht das ja schon immer super.
Ja, aber das ist ja seine langjährige Stimme.
Ja, ja, eben deswegen. Ja, ja. Da habe ich auch gerade gesehen. Es ist halt so, also ich habe schon Spaß mit dem Film gehabt und ich fand ihn auch echt, ja, atmosphärisch reißt das halt alles raus. Also das ist, glaube ich, dieses, was auch unterstreicht, was für ein krasser Handwerker Perkins beziehungsweise alle anderen Beteiligten sind oder Handwerkerinnen. Aber dieses Drehbuch, also wenn der Film inszeniert gewesen wäre wie ein etwas normalerer Thriller, würde man bei so einem Drehbuch halt denken, wollt ihr mich verarschen? Ja. Wir haben 2024 und irgendjemand nimmt die Bibel und schreibt dann mit Bleistift auf ein Blatt Papier 666. Oh, also, und es funktioniert für mich immer, weil das halt geil ist. Es funktioniert für mich auch, kurzer Spoiler-Part für ungefähr 20 Sekunden.
Nee, warte mal.
Ach so, okay.
Also, halt mir fest, der Film wird nicht ganz seinem Hype gerecht. Finde ich schon.
Ja.
Kann man sagen. Trotzdem ist der etwas deutlich Besseres als der Durchschnitts, sag ich mal, die Durchschnittsgrusel-Geisterbahnfahrt, die wir oftmals bekommen.
Klar, vor allen Dingen, weil er für 99% der Laufzeit ja auch komplett durchzieht. So diese letzten 5 Sekunden, ob das halt immer sein muss, ey, aber naja, so ist es halt.
Ja. Und deswegen, ich würde aber trotzdem eher gerne mal kurz in so eine Art Spoiler-Part fallen. Mhm. Hier wirklich einmal die eindrückliche Warnung, ne? Nicht vielleicht hier hören, das ist halt wirklich für den Genuss des Films einfach hinderlich.
Ja.
Ja, also ab hier wird jetzt erstmal ein bisschen gespoilert.
Dieses, dass er sich dann halt festnehmen lässt. Also auch das, ich meine, selbst Drehbuchratgeber warnen schon davor, das irgendwie als Story-Element einzubauen. Ich finde, es funktioniert immer, aber ich meine, du guckst Longlegs und auf einmal passiert dasselbe, was schon bei einem James Bond passiert ist, was schon bei einem Star Trek Film passiert ist, was schon bei mehreren Marvel Filmen passiert ist. Und man denkt sich, pff, muss das jetzt wirklich noch sein? Bei The Following passiert das, diese Serienkiller-Serie mit Kevin Bacon.
7.
Und bei 7, ja klar, also bei 7 auch. Und ich meine dieses, klar, jeder Serienkiller-Film wird irgendwie mit Schweigender Lämmer und 7 gemessen, egal ob es nur Sinn ergibt oder nicht. Aber hier sind die Anleihen halt schon wirklich überdeutlich und das bedeutet auch nicht, dass man diese Elemente nicht nochmal benutzen darf, aber dafür, dass der Hype so groß war und niemand sich irgendwie über, also es, bei keinem der Vorabmeldung war irgendwie so, ja, inszenatorisch ist mega geil und das täuscht auch so über den Inhalt ein bisschen hinweg, also auch da hat sich ja irgendwie niemand dran gestört. Das finde ich so ein bisschen.
Ich muss aber ehrlich sagen, ja, aber ey, pass auf.
Ja.
Ich sag auch ehrlich, habe ich mich auch nicht. Ich habe mich als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich an dem drögen Tempo erstmal ein bisschen gestört. Also ich fand das ein bisschen, also nicht die erste Hälfte, sondern irgendwo so ab dem Moment, ja, wo sie halt deutlich, ja, wo Longlegs dann auch quasi dann geschnappt wird. Da fand ich es irgendwie ein bisschen dröge, bis halt zu dem finalen, bis zur finalen Konfrontation zwischen Micah Monroe und ihm wieder. Also da war mein Interesse wieder da, aber irgendwo davor, so die 10 Minuten davor irgendwie, und der Film ist ja auch eigentlich gar nicht so lang.
Nee.
Aber so die 10 Minuten davor, da habe ich gedacht, ey, wo läuft denn das jetzt hier hin? Was soll das jetzt so? Und irgendwie war das alles nicht mehr ganz so spannend, obwohl es cool inszeniert war und alles weitere, ne? Alles, was wir schon positiv hervorgehoben haben. Aber was du angemerkt hast, ja, das wird schon ja vorher meiner Ansicht nach, führt das ja schon einmal irgendwie merkwürdig. Ich meine, die Szene, wo sie zu Hause sitzt und mit ihrer Mutter telefoniert. Das fand ich schon, da haben bei mir schon die Alarmglocken so ein bisschen geschrillt.
Ja, das,
weil sagst du deine Gebete und was weiß ich und denk,
ja, ja.
Und dann das, dachte ich also, so, ey, das sagt keine Mutter am Telefon, wenn es nicht irgendwie im Film nochmal wichtig ist.
So. Ja, so viele Sachen passieren halt. Deswegen störe ich mich, glaube ich, auch dran, weil der auch mit diesen Zwischeneinblendungen, mit diesen Zwischenbildern, wo so irgendwie so sich regelnde Schlangen siehst und so, man denkt so, ja, es sieht geil aus, aber wie ist das intrinsisch aus dem Film heraus begründet jetzt als Motiv?
Genau, und dann legt Longlegs ihr ja einen Brief. Also ich meine, die Szene, wenn sie rausgeht und man sieht hinten im Haus, ist er drin und so.
Ja.
Das ist geil spannend, das ist anspannend, das ist wirklich gut inszeniert, ohne Jumpscares groß und wirklich, das hat eine geile Atmo.
Ja.
Aber ich muss mich dann doch am Ende, spätestens bei der zweiten Sichtung fragen, warum? Also zu welchem Preis? Was war der Sinn? Warum hat er ihr diesen Brief da reingelegt?
Ja, und vor allen Dingen, warum kann er wissen, dass sie als FBI-Agentin zu dumm ist, jemanden, der draußen im Garten sitzt, so lange aus den Augen zu verlassen, dass er an ihr vorbei unerkannt ins Haus schleichen kann? Also, das sind alles nur so Kleinigkeiten, das wirkt so nitpicking-mäßig, aber es ist vieles, entweder wird es halt einfach plump aufgesagt in so einer Art merkwürdigen Foreshadowing. Und ich finde auch schon der Anfang, natürlich ist das auch wirkungsvoll, wenn das so gezeigt wird, dass Longlegs mit diesem Mädchen redet. Aber diese Art von Foreshadowing hat der Film irgendwie gar nicht nötig, weil er die Atmosphäre ja dann danach auch noch so krass aufbauen kann. Aber er schafft es irgendwie. Also er hat es für mich leider nicht geschafft, mir so eine Dringlichkeit oder so eine Ausweglosigkeit reinzubringen. Also es ist halt alles irgendwie creepy. Aber das jetzt auch dieses, also ich weiß auch gar nicht, was gewesen wäre, wenn Longlegs, also was ist das Endgame? Er hätte ja nicht mehr ewig weiter getötet. Also am Ende geht es ja auch nur noch um Damage Control, dass halt statt 5 Leuten 3 sterben oder so, aber nicht, dass man jemanden aufhalten muss, der sonst immer und immer weiter tötet. Also ich verstehe sein Endgame auch gar nicht so richtig.
Genau, das verstehe ich halt auch nicht. Gerade in Bezug darauf hin, dass er sie ja quasi auf seine Spur bringt. Er legt ihr ja quasi das dahin, sie checkt den Code so. Mhm. Und dadurch erst wird sie ihm doch richtig gefährlich.
Ja, und wenn sie seinen Code nicht geknackt hätte, was wäre dann gewesen?
Was wäre dann gewesen? Was wäre dann gewesen? Also, das bleibt irgendwie, in sich bleibt es, diese Puzzleteile bleiben fahrig und lassen sich nicht wirklich miteinander verbinden, so, oder lassen sich nicht zusammendrücken, so. Und vor allem, ich meine, man kann jetzt am Ende des Films sagen, okay, was haben wir jetzt erreicht? Sie nimmt die Kleine mit, die Puppe bleibt zurück, okay, und sie hat sogar, ja, wir sind im Spoiler-Part, sie hat gesagt, sie hat sogar ihre Mutter umgebracht, so, ihre eigene Mutter hat sie umgebracht, die viel zu wenig im Film auftaucht, als dass man da irgendwie eine, sag ich mal, die, also weißt du?
Also natürlich ist das, wenn es nicht so krass vorbereitet wird, wie mit sagst du deine Gebete noch und so, und dass die Mutter überhaupt eine Rolle spielt, auch wo sie dann auf einmal ihre Mutter anruft, da dachte ich noch so, okay, es soll hier charakterisiert werden, sie hat keine anderen Bezugspersonen in ihrem Leben, aber auch da dachte ich so, oh nein, nicht so ein Familiending jetzt hier, wie das wird nicht funktionieren emotional.
Und nee, es hat meiner Ansicht nach auch emotional nicht also funktioniert. Also die Idee ist heftig, die Idee ist da, ja. Dass die Mutter das all die Jahre gemacht hat, um ihre Tochter zu schützen. Fein, damit gehe ich aus dem Kino raus und hab ein bisschen was so. Ja. Ich muss aber sagen, bei Black Coat's Daughter, da hat sich diese Idee erstmal nach dem Film richtig entfaltet und dann, je mehr man drüber nachgedacht hat, umso fieser wurde es. Das war bei Longlegs nicht der Fall. Nee. So. Und das ist halt Punkt 1, dieser Erklärpart, den er halt mit dem dritten Akt da einführt. Und halt eben, dieses Ende, wo man jetzt. Ich weiß nicht, ich habe Leute gelesen, die haben gedacht oder die denken, dass eben Micah Monroe jetzt das alles weitermacht. Ja. Und ich sehe das nicht.
Ja, genau das, ja.
Ich sehe das nicht so, ja. Weil wir sehen ja vorher, wie die Mutter die Puppe zerschießt, die sie bekommen hat. Die ja angeblich dann Micah Monroe ist. So. Und dann siehst du ja, wie aus Micah Monroe so hinten aus dem Hinterkopf so ein bisschen schwarzer Rauch rauskommt. Was irgendwie bedeuten soll, dass wohl jetzt das Böse, der Geist Satans, was weiß ich, aus ihr draußen ist? Also wie soll es dann funktionieren, dass sie quasi dieses Erbe fortsetzt? Alleine, wenn sie die Puppe da lässt. Das erschließt sich mir nicht.
Ja, und auch dieses hast du begriffen, also ich habe ihn erst einmal gesehen, nach welchem Modus er die Opfer ausgewählt hat? Weil da war irgendwas mit diesen komischen Zahlen und so, aber auch das.
Ich glaube, das hängt immer mit diesen Geburtstagen zusammen, aber das.
Aber auch dieses Wissen müsste Micah Monroe dann ja auch haben, also, und klar hat sich durch ihre Arbeit irgendwie bekommen, aber es sind so viele, es ist so ein richtiger Style over Substance Film und deswegen ist es eigentlich immer ein Fehler, überhaupt zu viel drüber nachzudenken. Aber zum Beispiel auch, dass er sich Longlegs nennt. In keinem Film würde die Polizei den Namen übernehmen, den der Serienkiller sich selber gibt und den weiter benutzen, um ihn irgendwie noch stärker und größer zu machen und so. Also das sind dann so viele Sachen, wo ich so denke, ein reines Mood-Piece, aber alles, was im Film gezeigt wird, fühlt sich.
Naja, Moment, aber also den Namen haben sie doch von ihm.
Ja, er nennt sich so.
Genau, er lässt doch die Botschaften da mit ihm unterschrieben mit Longlegs.
Ja.
Aber dann, warum sollte die Polizei nicht diesen Namen übernehmen, um damit zu arbeiten?
Weil sie ja weiter seinen Mythos dadurch steigert, was ich halt auch strange fand, aber auch so Nitpicking wieder, Presse spielt überhaupt keinerlei Rolle.
Ja, aber also ich glaube, der Fall ist ja auch noch relativ unbedeckt, oder?
Ja, aber gerade deshalb müsste ja die ganze Zeit Presse um die rumschwören.
Aber
also es ist so komplett, es findet ja komplett in so einem Vakuum statt.
Ja, also, weil, ja, also das habe ich tatsächlich A als Absicht verstanden, beziehungsweise B als Eigenart des Falls, weil wir kriegen ja auch nicht von jeder FBI-Ermittlung irgendwie in der Presse was mit.
Ja, wenn irgendwo eine ganze Familie stirbt.
Naja, aber das wurde ja auch dokumentiert. Also die Pressemitteilung, also sie ist ja irgendwann mal, sitzt sie ja in so einer Art Archiv und blättert ja so Nachrichten durch. Dadurch kommt sie auf die erste Spur.
Naja, wo, ja, das auch, wo sie dann da drin einschläft. Und er kommt dann so, ist noch topfit. Also das sind so Sachen, wo ich so denke, es sind unnötige Stellen, in denen der Film sich selbst irgendwie so...
Ja, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob du das beim zweiten Mal, also ob ich das jetzt aufgrund der zweiten Sichtung relativ entspannter sehe oder beziehungsweise relativ plausibler sehe, weil es halt für mich doch schon in dem Film relativ, also halbwegs gut erklärt wird, so, warum gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Also ich habe halt, meiner Ansicht nach ist es eine wirklich sehr, sehr geheime Operation, die jetzt nicht irgendwo an die Glocke gehängt wird, beziehungsweise über die eigentlich gar nicht so viel bekannt werden soll. Ja. Mhm. Aber ey, auch das ist ja die Sache, ne? Also wie gesagt, am Ende habe ich jetzt Leute gelesen, die sagen, okay, Micah Monroe macht das Ganze jetzt weiter. Das habe ich halt nicht gesehen. Also das habe ich halt auch nicht gesehen. Also das ist, glaube ich, auch wieder so eine Sache der Auslegung. Und das ist ja das Schöne daran, es gibt ja auch wirklich Leute, die diesen Film richtig abfeiern.
Ja.
Ja. Und das freut
mich. Ja, also ist ja auch, also ist ja wirklich.
Ja, und das freut mich ja. Das freut mich ja auch so, ja. Ich muss halt in dem Fall sagen, das ist das berühmte 50-50-Spiel, wenn ein Horrorfilm einen gewissen Hype hat. Entweder er funktioniert und du kannst verstehen, warum, oder du nimmst die Euphorie mit, so, du trägst die Euphorie ebenfalls weiter und sorgst weiter für diesen Hype. Oder nein, du redest dagegen an, weil es halt dich eben nicht so erreicht hat, weil es eben zu groß war, weil deine Erwartungen zu groß waren. Und bei mir waren meine Erwartungen definitiv zu hoch. Das muss ich einfach sagen.
Ja, bei mir vielleicht auch. Also dieses inszenatorisch, atmosphärisch habe ich schon bekommen, was ich erwartet habe, aber war auch oft so, dass ich dachte, oh, das sind eher so stilistische Spielereien, dieses, klar funktioniert das, wenn da irgendwelche in rot eingefärbten Schlangen sich rumschlängeln, aber mir wird nicht klar, wer sieht es jetzt gerade? Also ist das ein Schockeffekt für mich? Ist das ihr Innenleben? Warum sieht sie sowas? Also es wirkt geil, aber man darf sich hinterfragen und gegen Ende dann, dass das Bild auch immer klein wird und dann wird nochmal so auf Vollbild aufgefahren im Kino. Also ich nennt mich kleingeistig, aber ich finde, 5 Minuten vor Ende des Films sollte man keine Spielerei mit dem Bildformat machen in einem Film, der irgendwie verängstigen will. Weil es schon ein bisschen affig ist, dass die Rückblenden überhaupt in diesem 4:3 Format sind, damit man merkt, okay, die hatten aber noch kein 16:9, das ist jetzt wieder eine Rückblende. Das kann ich alles völlig hinnehmen, das ist gelerntes Verhalten von anderen Filmen. Aber dass sie dann auf dem Bild, auf dem Bett liegt und dann fährt das Bild wieder zu großen Breite aus und sie streckt sich nochmal, damit man merkt, oh, wir sind zurück im Breitbild und das 3 Minuten vor Ende des Films.
Auch das fand ich ganz.
Ich finde es auch geil, aber man denkt ja nicht so gruselig, sondern man denkt geiler Einfall von der Regie. Ja, also man ist raus, die Immersion wird halt immer wieder unterbrochen.
Ja, ich weiß nicht, wenn so ein Film mit genau solchen Rückblenden schon von Anfang an arbeitet, ob dann eine Immersion immer so gegeben ist oder schon von vornherein nicht dann irgendwie.
Na, ich war
in dem gleichen Maße verlangt werden kann, wie ein Film, der halt eben das nicht macht. Oder halt eben
Ich war schon immer so eine Viertelstunde komplett drin, dann bin ich wieder durch irgendwas rausgezogen worden. Und die Szene, wo er dann in dem Baumarkt ist, auch irgendwie geil. Gleichzeitig war das aber für mich auch so ein bisschen dieser Make-it-or-break-it-Punkt, weil ich es auch ein bisschen funny fand. Und das ist ja wahrscheinlich nicht die Intention. Und das ist ja aber oft so, wo ich so sage, dass ja viele. Ich habe neulich mal wieder Pontypool geguckt und das ist ja auch ein Film, wo viele Leute sagen, okay, sobald klar ist, worum es geht, ist das ja total lächerlich. Während ich so denke, nee, das ist richtig gruselig. Und da verstehe ich es halt auch. Und bei Longlegs dann halt auch so, weil das muss man sich auch erstmal trauen, so eine Figur auf so einer zwischen, wie Pennywise ja halt auch. Also wer keine Angst vor Clowns hat, für den funktioniert es halt nicht. Und wer sich von Longlegs, von dieser exaltierten, überdrehten Aufdrehen nicht verängstigen lässt, der wird halt in Longlegs jetzt auch keinen super unheimlichen Killer sehen. Und deswegen nötigt mir das auch schon wieder Respekt ab, weil es wird halt auf keinen Fall auf Nummer sicher gespielt. Das kann man dem Film halt nicht vorwerfen, dass er irgendwie versucht, einfach nur irgendwie seine 3 Sterne auf Letterboxd ins Ziel zu fahren. Ja, und die letzten 5 Sekunden fucken mich halt noch richtig ab. Das ist auch so eine Kleinigkeit, aber Nicolas Cage dann noch mit der dann so Hey Satan sagt und förmlich in die Kamera zwinkert, das, also so ein Comedy-Ende, das finde ich völlig daneben.
Gut, so, Spoiler-Part Ende.
Ja.
Beziehungsweise
Lumex. Aber trotzdem natürlich gucken, er ist besser als 99% der anderen Horrorsachen, die dieses Jahr die Kinos heimgesucht haben.
Meinst du? Ja.
Aus Amerika. Ja, glaub schon. Warte, ich überprüfe, während du den nächsten Film einleitest.
Okay, ich leite den nächsten Film ein. Diesen könnt ihr erst auf dem Fantasy-Filmfest sehen, aber das steht ja jetzt auch schon demnächst an. Die meisten Filme sind schon irgendwie bekannt. Ich glaube, an dieser Stelle können wir das schon verraten? Oder müssen wir noch still
sprechen? Weiß nicht, du sagst nur noch mal kurz, ob Long Legs besser oder schlechter ist. A Quiet Place One. A Quiet Place Day One.
Besser.
The Strangers Chapter One.
Habe ich leider nicht gesehen. Also was heißt leider nicht gesehen? Ich habe aber schon viel Schlechtes gehört.
Ja, eben. Night Swim.
Besser.
Imaginary.
Welcher war nochmal Imaginary? Ach ja. Habe ich immer noch nicht gesehen, ne?
Okay. Abigail.
Oh. Gleichwertig.
Oh, okay. Würde ich auch sagen, besser. Jetzt kommt der erste, wo ich überlegen müsste, The First Omen.
Da muss ich sagen, bin ich mehr beim First Omen.
Okay. So
aber Watchers. Abigail, also Abigail, ne, muss ich nur mal kurz einmal, um das zu erörtern. Abigail sehe ich in einem anderen Genre, beziehungsweise in so einem anderen Subgenre. So.
Ja, das ist für mich auch eher
das ist Action. Action-Fun-Horror. So. Ja. Das wäre unfair, einen Film wie Longlegs damit zu vergleichen. Meiner Ansicht nach, also um so einen direkten Vergleich. Deswegen, ich finde, Abigail macht seine Sache in dem Bereich, in dem sie operiert, macht sie gut. Auch wenn ich jetzt den Film nicht besonders gelungen fand, so.
Ja, das ist ja eh immer so ein bisschen, was Leute immer so challenge, dass man das 3 Sterne im Horror-Comedy-Bereich schwächere 3 Sterne sind als im ernsthaften Horror-Bereich. Jedenfalls bei mir irgendwie.
Ja, ach, ich will da gar nicht so. Irgendwie, ich will da gar nicht so große Partei ergreifen. Ich versuche jeden Film für sich zu betrachten und dann natürlich immer das Bild ein bisschen größer aufzuziehen, so.
Ja.
Um halt gewisse Kriterien auch anzubringen. Und es ist immer schwierig, eine Mischung aus objektiv und subjektiv zu finden. Und natürlich wird man immer da an manchen Punkten mit anderen Leuten kollidieren. So. Also, that's the part of the game.
Ja, aber jetzt kommt nur noch Tarot und The Watchers. Und dann sind schon die Top 10 erfolgreichsten Horrorfilme 2024 durch.
Okay, also ja, Tarot habe ich auch nicht gesehen, aber Watchers habe ich gesehen. Und da muss ich auch sagen, ist Longlegs auf jeden Fall besser.
Ja, eben deswegen. Also aber Tarot fand ich super unterhaltsam, aber auch ein crappy Film. Aber der ist halt schlecht, aber entertaining.
Aber
deswegen.
In a Violent Nature? Achso, der ist nicht Top 10, oder was?
Nee, der ist Platz 15.
Okay, den fände ich zum Beispiel eben für sein Ding besser.
Ja.
Ein Ticket.
Welcher, also um nochmal komplett vom Thema abzuschweifen, auf Platz 19 ist Out of Darkness, den wir in Sieges gesehen hatten mit diesen Urzeitmenschen.
Ja, ach, stimmt, schlecht, der hatte ja einen Start bekommen, ne?
Ja, 2 Millionen eingespielt. Also natürlich trotzdem nicht viel, aber
dafür muss man sagen, also nur mal zur Erinnerung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Film wird halt eine Sprache gesprochen, die gibt's nicht. Also die wird
und
halt.
Und auch wenig wird die gesprochen. Ja, also das ist fast Apokalypto im Neandertal.
Nur, und in der größeren Gruppe, muss man sagen. Also da ist eine Art.
Stimmt. Deswegen, also das hat mich auch gefreut, dass der so einen Erfolg hatte, weil das stelle ich mir so krass zu vermarkten vor. Also er hat fast genauso viel eingespielt in Amerika wie Exhuma.
Oh.
Also,
gut, das ist ein koreanischer Film. Ja.
Ja, gut, aber trotzdem, ja, gibt wahrscheinlich eine Diaspora und Exhuma eilt auch irgendwie der Ruf vor, der erfolgreichste Film des Jahres aus Korea zu sein. Während Out of Darkness eigentlich nur Argumente gegen sich hat, aber wahrscheinlich wird er auch beworben mit Alien in der Steinzeit oder so.
Ja, Predator in der Steinzeit.
Ja, oder irgendwie sowas.
Ja. Aber das, ey, liebe Leute, das trifft nicht zu. Es ist schon was anderes. Aber es war, auch wenn es sich hier und da echt ein bisschen länger anfühlt, war das wirklich ein, sag ich mal, eindrucksvoller Film, ja, weil die das alles da sehr oft vor Ort gedreht haben. Weil sie diese Sprache aus verschiedenen Sprachen zusammensetzen, so, weil die Darsteller da schon ein gutes Programm absolvieren und weil es schon eine interessante Reise ist, die dieser Film schildert. Also
ja, eben, also es ist halt so, Also klingt immer so ein bisschen platt oder so, aber sowas hat man halt vorher in der Form noch nicht gesehen. Nee. Und es reicht mir auch, dass ich es einmal gesehen habe, aber es war schon, wo ich so dachte,
Hut guck mal, ab, und wir reden ja immer noch drüber. Also er hat ja, ja seinen klar. Eindruck also, hinterlassen, auch wenn jetzt vielleicht ja. das Erlebnis an sich nicht das allerbeste war oder nicht das allerflüssigste. Mhm. Ja. Aber er hat einen Eindruck hinterlassen und ich glaube, für einmal sehen, um zu sagen, hey, cool, das ist mal vielleicht was anderes, aber ja, war nicht so ganz mein Ding, ist das eine Empfehlung wert?
Ja, also gerade weil es ja echt wenig Survival-Horrorfilme eigentlich gibt, die nicht mit Zombies oder sonst irgendwas herkommen.
Ja, ja. So, und wir kommen jetzt erstmal mit dem Zug daher.
Genau.
Denn wir wollen über Kill reden. Kill werdet ihr jetzt auf dem Fantasy Filmfest sehen können und ich glaube, Tino wird mit Masala-Kraut auch nochmal hier und da ein bisschen was machen, oder?
Ja, wahrscheinlich ja leider eher nicht, weil da, ja, dürfen wir das alles schon sagen? Ich weiß nicht, aber er kommt ja auf dem Fantasy Filmfest und da hat ihn Cape Light halt hingegeben und ich fürchte, danach wird er halt auch nirgendwo wieder auftauchen.
Meinst du
aber nicht? Glaube ich nicht.
Ja, aber
also er kriegt ja keinen Kinostart.
Was ein bisschen schade ist.
Ja.
Deswegen geben wir jetzt hier erstmal eine Empfehlung vom Fantasy Filmfest, die erste, raus, nämlich Kill. Ich fasse hier mal kurz die Handlung zusammen anhand unserer lieben Kollegen von kinocheck.de. Die haben hier eine relativ knackige Zusammenfassung, die halbwegs offiziell sein könnte. Ein Personenzug auf dem Weg nach Neu-Delhi wird zu einem blutigen Schlachtfeld mit brutalen Nahkämpfen, als zwei Kommandos gegen eine 40-köpfige Armee von eindringenden Banditen antreten. Bingo, das ist es. The Raid on Rails oder Train to Schlachthaus. Also, ja, man hat schon viel von diesem Film jetzt so ein bisschen anhand populärer Actionfilme abgeleitet und man kann es vielleicht noch ein bisschen vielleicht ausbreiten. Vor allem der Grund, warum diese beiden Soldaten an Bord dieses Zuges sind, ist, der eine möchte dort eben seine Traumfrau, seine Geliebte irgendwie abfangen und ihren Vater dazu bringen, dass er doch seine Tochter heiraten darf, die sich halt gerade auf dem Weg nach Neu-Delhi zusammen mit ihrem Vater befindet. Und dieser Plan wird halt quasi durchkreuzt von einer größeren Bande an Banditen, die diesen Zug eigentlich nur überfallen wollen. Und das wirkt 45 Minuten lang wie, ja, herkömmliche, bisschen härtere Action, die so, ja, ich in Amerika vielleicht sogar noch als PG-13 durchgehen könnte. Aber dann, nach 45 Minuten, wenn der Film zum ersten Mal seinen Titel präsentiert, ich weiß nicht, ob er das in anderen Fassungen anders macht, aber halt in der Fassung, in der ich ihn gesehen habe, hat er es halt quasi nach 45 Minuten präsentiert. Und nach diesen 45 Minuten, liebe Freunde, da geht's ordentlich ab. Also es geht wirklich zur Sache.
Ich bin mir nämlich, das kann so sein, also ich habe den ja in Sieges im Double Feature mit The Raid gesehen und The Raid fing um 1 Uhr an und Kill ging, glaube ich, so um 3.20 Uhr oder so los. Deswegen kann es auch sein, dass mich meine Erinnerung drückt. Aber auf jeden Fall, die Title Card kommt auch ungefähr nach einer Dreiviertelstunde. Aber ich meine, sie wurde anders präsentiert, weil jetzt hat sie ja eher so ein bisschen sowas Unheilvolles oder so ein bisschen Foreshadowing-artiges und in der Fassung, die ich gesehen habe, bin ich mir relativ sicher, dass sie eher so reinknallt. Man so denkt, huhu, now comes the kill train.
Ja, aber
Und hier ist sie ja eher so in so einem Moment der, ach du je, jetzt ist ja was Schlimmes passiert.
Genau.
Was natürlich so wie ich es auch gesehen habe, dann kommt es halt so bang und hier kommt es ja eher so ein bisschen nicht wie so ein Knalleffekt. Also da kam sie ja wirklich so rein mit diesem, okay, now it's payback time mäßig.
Okay, ich fand das schon, das hatte für mich schon so einen Charakter. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so richtig reingeknallt kam, wie so eine, weiß ich nicht.
Ich erinnere mich halt an Jubel und jetzt in der Stelle, wo die Title Card jetzt kommt und wie sie präsentiert wird, ist Jubel irgendwie ein bisschen falsch, weil es ein bisschen sich ja, pietätlos anfühlen würde. Und da waren aber halt so Jubel, weil was du auch schon gesagt hast, dass sich die erste Dreiviertelstunde so ein bisschen PG-13 anfühlt. Ich saß da ja im Kino und man kennt es ja von Festivals. dass The Next Big Thing angekündigt würden, dann sitzt man drin, denkt sich so, ja, okay, ich bin mal wieder verarscht worden.
Ja, und das finde ich, ist aber etwas, was ich an diesem Film festgestellt habe, das ist Methode. Beziehungsweise einmal hier für all die Menschen, die jetzt sich nicht von Tino blenden lassen wollen. Ja, also die halt immer, sag ich mal, so auch schon Probleme eben aufgrund der Machart indischer Filme haben. Dieser Film ist erstmals so unindisch, wie ein Film sein kann, den wir hier schon besprochen haben.
Also am Anfang war es ein bisschen, am Anfang fand ich es auch ein bisschen plump alles. Also die ersten 10 Minuten sind ein bisschen, wo man so denkt, boah, finde ich jetzt handwerklich auch nicht so geil. Also ich war erst ziemlich ernüchtert, die ersten 20 Minuten.
Und das kann ich richtig nachvollziehen, weil ich finde, das macht der Film halt geschickt. Weil du siehst am Anfang, wie die beiden Jungs da mit ihren Hubschraubern angeflogen kommen oder ihren Lastwagen, ich weiß nicht mehr genau. Ja. Und dann kommen sie da so anmarschiert. Das würdest du auch in jedem anderen, sag ich mal, Masala-Film, so nennt man sie ja.
Ja, ne? Ja, oder auch Expendables oder so. Also es war halt wirklich so
genau.
80er Jahre.
Und dann kommt raus, okay, seine Angebetete hat jetzt schon eine Verlobung zusagen müssen und er schleicht sich heimlich auf die Verlobungsfeier und versucht irgendwie noch sie davon zu überzeugen, dass er der Richtige ist, den sie heiraten soll. Und plötzlich sind wir wieder im absoluten Klischee und du denkst dir, oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja, und es passiert aber auch ehrlich gesagt nicht so, weil dann geht's nämlich schon relativ zügig auf den Zug.
Zügig.
Ja, zügig auf den Zug. Und dann merkst du schon, okay. Und plötzlich noch so ein, zwei andere, sag ich mal, erzählerische, sag ich mal, Entscheidungen, wo ich gedacht habe, aber warte mal, das ist ja schon, also das ist nicht so wie sonst. Ja. Und dann ist auch gar nicht der Pathos irgendwie da und gesungen wurde auch noch nicht so. Und es wird halt auch nicht mehr gesungen und es wird auch nicht mehr wirklich sich groß im Pathos gesuhlt. Also ich will nicht sagen, dass der Film keine pathetischen oder Pathos getränkten Stellen hat, aber sie sind anders als so Filme wie Pathan oder Salah oder was weiß ich so oder Javan. Ja, das kommt darin nicht vor. Und tatsächlich, und das finde ich das Beeindruckende, schwingt bei diesem Film echt eine Menge Subtext mit, der mich vor allem halt an Baybast erinnert hat.
Mich auch, ja.
Weil das ist so von der Art und Weise, wie es erzählt wird. Da ist natürlich das Erste, was man sieht, ist die Action und die Gewalt so. Aber da steckt ein bisschen mehr drunter. Vor allem, als ich dann angefangen habe zu merken, Himmel, Herrgott, ich habe ein bisschen Mitleid mit diesen Banditen.
Ja, die halt alle nicht wollen, die halt auch nicht 30-jährige durchtrainierte Typen sind, sondern würde halt irgend so ein 65-Jähriger in so einem zerwetzten Strickpulli vorgeschoben. Und ich fand es auch, also die Gewalt ist schon wirklich unangenehm, obwohl sie gar nicht mal so krass explizit ist. Also sie ist schon so im oberen Limit, aber es ist jetzt nichts, wo neue Maßstäbe gesetzt
werden. Nein, auf gar keinen Fall. So. Also ich würd auch The Raid immer noch eine Spur grimmiger
nennen.
Ja. So, aber trotzdem, das ist nicht unheftig anzusehen. Kann man das so sagen?
Ja.
Nein. Also man spürt schon hier und da Schmerzen. Also das ist schon so, dass du sagst,
genau, man spürt halt die Schmerzen plus dieses, dass die Hauptfigur ja durch ihre schiere Größe quasi wettmacht, was die anderen halt mehr an Personal haben. Ja. Aber er geht halt auch auf Leute los, die so im Einzelkampf keine Chance gegen ihn haben und geht da mit so einer brachialen Gewalt gegen die vor. Das war schon echt unangenehm. Also was du schon sagst, dieses Mitleid, das kam immer mehr, weil es auch, finde ich, immer mehr verschwimmt. So dieser, der Bösewicht ist schon der Bösewicht, aber seine ganzen Handlanger und auch so quasi die, ja, was ist das? Das Brain von den Bösen oder so?
Wo ja, die man Familie so denkt, halt, ne?
Also genau, die Familie, wo man so denkt, ja. Wo man auch so merkt, oh, irgendwie wollen alle so ein bisschen deeskalieren, aber leider haben sie halt ein paar Fehler gemacht, die eine Deeskalation schwierig gestalten, weil spätestens ab dieser Szene, wo er dann einfach die ganzen Leute aufhängt in diesem Zugabteil, denkt man so, puh, also irgendwie shiftet hier allmählich so, wer ist hier jetzt gut, wer ist hier böse? Und dann kommen natürlich wieder, also ich finde, eine der Stellen ist ja so Peak indisches Kino, wo er den Feuerlöscher hochnimmt und so ein Schrotflinten-Durchladegeräusch dazu kommt. Wie geil das halt einfach ist, aber wie er dann halt auch dem Typen den Kopf damit kaputt schlägt, der halt wirklich einer der harmlosesten Bösewichte überhaupt war, aber er war halt einfach gerade da. Also wie er wirklich seine Frust und seine Wut an dessen Kopf auslässt.
Und das ist ja das Schöne an dem Film, er nimmt ja hier und da, wie gesagt, so macht er halt einfach ein paar Dinge anders, weswegen man das auch wiederum nachvollziehen kann.
Ja, eben. Ja,
ich war echt überrascht, was dieser Film, der eigentlich daherkommt, wie erst der typische Jai Hind Blockbuster, ja, dass der plötzlich so grimmig wird oder halt plötzlich so Dinge macht, wo du denkst, nein, das machen diese anderen Filme nicht. Ja. Und das ist fernab von diesen anderen Filmen. Und dann halt, und dann kommt für mich dieser Baybars-Charakter mit rein, dass dann halt auch gesellschaftskritische Untertöne da angesprochen werden, wo ich gedacht habe, Alter, ja, ey, stimmt. Ich meine, die machen das da alle unter sich so, ja. Die Oberen, die kriegen davon erstmal gar nichts mit. Und das ist, finde ich, da kann man eine Menge schöne Subtexte drin lesen. So, muss man nicht, aber man kann, weil sie halt in Ansätzen vorhanden sind. So. Und das fand ich richtig, richtig cool. Was du eben sagst, es sind halt einfach Durchschnittsleute, die da halt irgendwie eigentlich auch nur ihre persönliche Situation verbessern wollen und nicht irgendwie den großen Masterplan haben oder irgendwelche fiesen Sadisten sind. Nein, die wollen eigentlich nur ihren Billigjobs oder ihren miesen Lebensumständen entfliehen. So. Und sind dafür auch bereit, irgendwie über, sag ich mal, Gewalt anzuwenden. Aber ja, sie treiben es halt eine Spur zu weit und lösen damit eine Spirale aus, die sie halt alle nicht mehr aufhalten können. Und das fand ich geil. Und dann ist der Film aber trotzdem so konsequent am Ende und sagt halt nicht, ey Freunde, hier gibt's aber ein Full Frontal Happy End. So, nee. Das
Ende ist schon richtig dark, finde ich.
Ja, das muss man auch sagen. Und man hat trotzdem, und das ist halt irgendwie die auch eine Qualität des Films meiner Ansicht nach, man hat trotzdem irgendwie Spaß. Also du weißt, was ich meine? Also es ist trotzdem aber Unterhaltung so, ne? Es ist fiese, erwachsene Unterhaltung.
Ja, aber ich war schon mehr gechallenged oder ambivalenter als bei sowas wie The Raid, weil da ist so Gut und Böse mehr verteilt. Ja, ja. Und natürlich geht Iko Uwe es auch teilweise zu drastisch vor. Aber
er ist auch wirklich allein, ne? Das muss man halt sagen.
Eben, er ist allein und er geht ja auch oft so vor, dass er den Gegner so strategisch disarmt, meistens im wahrsten Sinne des Wortes, quasi erstmal die sehenden Arme und Beine unschädlich machen, damit die Person nicht mehr sich wehren kann und dann umbringen, während es hier halt wirklich um Vernichtung des Gegners geht eher. Und das hat's mir teilweise schon, also ich habe schon oft so gedacht, boah, muss das jetzt?
Ja, aber auf der anderen Seite, wenn er dann halt irgendwie, ey, und da muss man auch mal sagen, der Stunt-Koordinator, ich glaube, es ist ein Koreaner, der hat auch schon ein, zwei ganz gute Sachen gemacht, habe ich gesehen. Also was der da aus diesem doch eher begrenzten Raum rausholt, ist schon echt geil. Also wer jetzt hier ein wildes Rumgefuchtel erwartet, nein, das ist teilweise echt schön koordiniert. Ja, es ist manchmal schon etwas dunkel. Das fand ich auch ein bisschen schade. Da hat man nicht immer alles so gesehen. Aber die geben sich halt wirklich Mühe, nicht zu viel zu schnell zu schneiden und auch nicht eine gewisse Breite in den Bildern immer einzubehalten. Es gibt hier einen Toilettenkampf, da war ich wirklich beeindruckt, wie sie das zusammengesetzt haben, so dass du halt wirklich einmal dicht dran bist, aber gleichzeitig auch eine gewisse Übersicht oder Draufsicht auf alles hast, so, ja. Dass der nicht so in der Vertikalen springen kann und so, okay, aber wie sie halt die Horizontale, sag ich mal, ausloten und immer wieder, sag ich mal, aus verschiedenen Blickwinkeln in Szene setzen, das fand ich schon ziemlich gut. Und gerade so halt, ne, ey. Wie oft da Köpfe irgendwo gegenknallen, ja, ey. Boah, das ist schon fies.
Ja.
Und also wirklich, das ist zum einen schmerzhaft, aber zum anderen feiere ich halt auch die Inszenierung. Ich kann es nicht anders sagen. Ja.
Ja. Ja, ich fand's auch. Also ich find's ein bisschen jetzt, also das ist auch so Jammern auf hohem Niveau, weil ich dieses Jahr schon ein paar indische Actionfilme gesehen habe, die halt inszenatorisch geiler wirkten oder geilere Kamera hatten. Aber der Film ist halt ja relativ, ja, räudig irgendwie.
Ja.
Und er spielt ja auch mit dieser, wie du schon gesagt hast, mit dieser Begrenzung des Raums spielt er geil. Und da wäre irgendwie so lange One-Shots oder so würden sich falsch anfühlen. Oder wenn es irgendwie zu klossy oder so aussehen würde. Also
ja, oder mit einer Drohne durch den Zug fliegen oder so. Das wäre zu fancy. Also, nee.
Halt auch keine Zeitlupen oder so. Also das würde irgendwie alles nicht so dazu passen. Also er ist schon wirklich sehr, Ja, unindisch klingt halt immer irgendwie so strange, aber er geht ja auch nur 105 Minuten, um noch was Unindisches zu erwähnen.
Ja.
Ja, also er ist schon sehr auf, ja, an westlichem Action-Kino auch geschult quasi.
Ja.
Und ja. Wer trotzdem noch irgendwie Bedenken hat, ob es nicht doch noch irgendwie zu sehr wenig den eigenen Sehgewohnheiten entspricht, das Team von John Wick hat ja schon angekündigt, dass ein Remake in Planung ist.
Und ja. Wo ich gespannt bin, ob sie das, also ich muss sagen, das ist für mich ein hohes Level. Ja, die haben vielleicht nicht so viel Budget gehabt und ja, hier ein paar Außen, also wenn es dann mal auch kurzzeitig aufs Dach des Zuges geht und so weiter, da kann man natürlich dann auch seine Abstriche machen. Ja,
das sieht zweckmäßig aus.
Da kann man halt wirklich auch seine Abstriche machen, da kommt es dem Film zugute, dass er sehr dunkel in Szene gesetzt worden ist. Aber ja, da bin ich gespannt, wie sie das, was sie da für Ideen auffahren, um
ja, und
das zu toppen oder eben halt mithalten zu können. Weil ich muss echt sagen, ich habe riesen Respekt vor diesem Film, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der so viel gekostet hat.
Nee, das ist auch ein kleiner Film. Also das wirkt so, als ob der so einen riesen Bass aufgebaut hat. Aber ich glaube, dass so dieses, was halt auch so Terrifier oder so haben, alle sind so uiuiui, richtig krass. Und dann guckt man sich die Einspielzahlen an, denkt sich, ja, irgendwie hat den ja keiner geguckt. Oder das Sadness auch. Also Sadness war ja gefühlt ein Jahr lang omnipräsent. Aber dann guckt man sich die Einspielergebnisse an, denkt so, oh ja, das hat ja dieser Tarot am ersten Wochenende eingespielt. Also das ist nochmal eine ganz andere Wahrnehmung. Kill ist in Indien in den Charts auf Platz 45 gerade des Jahres. Also der wird sich so mit Achen und Krachen in den Top 100 noch halten können. Weltweit lief es auch nicht gut. Also das ist schon...
Ja, was Schades.
Ja, klar. Ja, also vielleicht würde er ja, ich glaube, der kann halt von so einem Netflix-Release noch profitieren. So wie diese Plattform oder so ja auch. Den man ja auch in Sieges gesehen hat, dann dachte man ja, okay, das war's. Ins Kino kommen wird sowas nicht. Und dann war er auf Netflix und alle waren so, hast du so Plattform oder der Schacht geguckt? So ähnlich ist es, glaube ich, bei Kill dann auch, dass der nochmal so einen kleinen Hype bekommt.
Ja, hoffentlich. Also wie gesagt, hier von uns beiden auf jeden Fall eine dicke Empfehlung fürs Fantasy-Filmfest.
Ja, also im Kino mit vollbesetztem Publikum, vollbesetztes Kino mit viel Publikum ist das, glaube ich, so, wie man es gucken sollte.
Ja. So, und ein Film, den ihr meiner Ansicht nach auch gucken solltet, zumindest einmal in eurem Leben, der kommt jetzt erstmals zu uns auf Blu-ray. Ab dem 15. August kommt nämlich jetzt die Blu-ray zu Johnny zieht in den Krieg, aka Johnny got his gun. Das ist ein Film, den haben vielleicht viele von euch noch nicht gesehen. Ich durfte jetzt auch gerade anhand von Letterboxd feststellen, dass einige Leute den Film noch nicht gesehen haben. Oder ein paar Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Aber natürlich könnte man trotzdem den Film kennen oder beziehungsweise ein paar markante Szenen aus diesem Film kennen. Denn er wurde unter anderem berühmt durch das erste Musikvideo der, ja, vielleicht nicht so unbekannten Rock- und Metal-Band Metallica. deren erstes Musikvideo zu One, ein Song, der unter anderem von diesem Film inspiriert wurde, bestand unter anderem aus Szenen aus eben Johnny zieht in den Krieg, wofür Metallica aber kurzerhand die Rechte an dem Film gekauft hat, um eben die Szenen zu zeigen, weil ich einen ziemlich guten Move finde. Und ja, ich muss es auch sagen, ich habe eben diesen Film durch das Video von Metallica kennengelernt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tino?
Ja, ich bin ja, jetzt kommt wieder der Part, in dem ich Subkulturen beleidige. Nee, ich bin ja, also ich habe mit Metallica nichts am Hut, also deswegen kenne ich auch das Musikvideo nicht oder so. Ich habe den irgendwann, als man alles geguckt hat, weil in der TV-Movie stand, dass das gut ist, geguckt und vermutlich auch viel zu früh gesehen und damals auch so gedacht, oh, das irritiert mich eher und mein vermutlich 10 bis 14 Jahre altes Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass die Brücke von Arnheim nicht gesprengt wird und Panzer rollen, sondern dass irgendjemand im Krieg verletzt wurde, weil spannend ist das ja jetzt halt nicht. Nee. Also Antikrieg ist erst was, wo man, glaube ich, in einem niemals im Kriegszustand befindlich zum damaligen Zeitpunkt in meinem Leben gewesen seiender Mensch keinen Zugang hat oder nicht denkt, okay, warum gibt es einen Antikriegsfilm, das verstehe ich nicht, da explodiert doch nichts. Und also es ist halt so diese naive Teenie-Sicht. Aber heute, ich würde auch so weit gehen und sagen, Johnny zieht in den Krieg ist schon der Antikriegsfilm, der dieses Bezeichnung Antikriegsfilm eigentlich noch fast auch noch mehr als Komm und Sie verdient, finde ich.
Ja.
Natürlich jetzt ein bisschen zynisch, irgendwie Antikriegsfilme miteinander zu vergleichen, welcher hier mehr Antikrieg ist. Aber bei Komm und Sie sind halt immerhin noch Bilder oder diese Inszenierung, wo man noch sagen kann, das sieht eindrucksvoll aus in diesem ganzen Grauen und diesem ganzen Schrecken und dieser Barbarei des Krieges. Aber bei Johnny zieht in den Krieg sind nicht mal die Bilder schön oder ästhetisch. Es ist halt einfach ein komplett trister, auswegloser, hoffnungsloser, ja, deprimierender Film, bei dem man wirklich so denkt, okay, nie wieder Krieg. Es ist ganz furchtbar.
Ja, also für diejenigen, die gar nichts wissen zu diesem Film, einmal kurz zusammengefasst. Ich würde jetzt hier mal hier die Inhaltsangabe wiedergeben, die Blickpunkt Film aufgelistet hat. Denn da, also da steht, während des Ersten Weltkriegs verliert der junge amerikanische Soldat Joe bei einer Granatenexplosion Arme, Beine, Nase, Mund und Ohren. Als Rumpf ohne Hör-, Seh- und Riechvermögen landet er im Krankenhaus, wo er künstlich am Leben gehalten wird. Zunächst nicht wissen, ob er wacht oder träumt, wird er sich nur langsam seines Zustandes bewusst. Schließlich findet er einen Weg, mit einer Krankenschwester zu kommunizieren. Ich glaube, das reicht. Da gibt es noch einen Satz hinterher, aber mehr möchte ich erstmal nicht erzählen, oder beziehungsweise das möchte ich nicht erzählen, was hier als nächstes kommt. Das wäre schon zu viel. Ja. Es ist halt für eben Metal-Fans wahrscheinlich eben eine sehr, sehr berühmte Zeile. Landmine has taken my sight, taken my speech, taken my hearing und so weiter. Taken my arms, taken my legs, left me with life in hell. Das spiegelt diesen Film einfach echt gut wider. Dieser Film ist aber halt noch ein bisschen mehr meiner Ansicht nach. Er ist geschrieben worden und auch inszeniert worden von Dalton Trumbo. Über den gab es vor einiger Zeit mal einen Film, wo ihn Bryan Cranston verkörpert hat. Das war ein Mann, der auch in Hollywood auf der sogenannten schwarzen Liste stand für seine vermeintlich kommunistischen Aktivitäten oder Verbindungen und so weiter. Durfte nicht arbeiten, konnte nur, sag ich mal, unter Pseudonymen arbeiten oder halt so ganz im Verborgenen. Hat aber halt wirklich für ein paar großartige Drehbücher gesorgt und hat hier so sein eigenes Theaterstück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, verfilmt. Das ist nicht nur, sag ich mal, für mich ein Manifest in Sachen Antikrieg oder eine Antikriegseinstellung. Ich finde, es geht auch ein bisschen weiter darüber hinaus, weil es auch sehr viel über den Menschen und die Gesellschaft und so weiter erzählt. Natürlich muss man dazu sagen, zu einem deutlich früheren Zeitpunkt, weil Dalton Trumbo halt nun mal zu einem ganz anderen Zeitpunkt aufgewachsen ist und mit ganz anderen Einflüssen aufgewachsen ist. Und das ist natürlich nicht eine komplett neue, moderne Gesellschaft widerspiegelt, sondern eben gesellschaftliche Gedanken und Zustände von damals. Aber ich finde, auch nach all diesen Jahren mit mehreren Kriegen auf der Welt, ist dieser Film nach wie vor sehenswert eigentlich und fast schon Pflicht, weil er halt wirklich so viel auch dem Kopf überlässt anhand der Situation von Joe. Und das finde ich, ey, wirklich, ich habe mir den jetzt halt gerade noch mal zur Vorbereitung auf den Podcast angeguckt und es ist erstaunlich. Ich habe den vielleicht vor, 15 Jahren vielleicht zum letzten Mal gesehen, wie dieser Film immer noch die Gedanken besetzt so oder einnimmt und gleichzeitig auch diese wirklich, dieser junge Mann, ihr müsst euch vorstellen, er hat ein Bewusstsein, aber er ist nicht mehr als ein Stück Fleisch, das beatmet wird, ja, durch einen Schlauch. Durch andere Schläuche ernährt wird so, ja. Und die Leute raffen noch nicht mal, dass er Dinge wahrnehmen kann. Und der macht mich nach wie vor gedanklich einfach fertig.
Ja, absolut. Also, und obwohl man jetzt auch denken würde, und ich finde, man kann sich durch so einen Film auch mal durchquälen, aber er ist halt auch unterhaltsam auf so eine perfide Art und Weise, eben weil man ja die ganze Zeit auch mit, wie würde ich mich verhalten, wie bewertet man das Verhalten von allen, wie alle auch so untereinander die Verantwortung abgeben, beziehungsweise dann will jemand mal Verantwortung übernehmen, wird aber wieder vom Vorgesetzten daran gehindert, also wie man quasi im Umgang mit ihm auch gleichzeitig sieht, wie es zu sowas wie Krieg kommen kann oder wie quasi so ja, so immer weiter diese Spirale sich halt einfach so voranschraubt, weil selbst wenn man jemand den Mut hat einzugreifen, zu sagen, stopp, das ist alles ganz kacke, was hier läuft, kommt irgendjemand, der eine höhere Befehlsgewalt hat oder einfach dümmer ist und sagt, nee, wir machen hier weiter oder verhindert es einfach.
Oder auch, was der Film ja auch thematisiert, dieses, naja, ich finde, der Film ist schon so clever in dem Opening, wenn er diese ganzen Armeen da zeigt, ne? Ja. Wo ich mich auch, also mal kurz mal jetzt ein bisschen Nonsens am Rande, ne? Aber man sieht da ja teilweise so preußische Armeen. Mhm. Wenn man sich die mal näher anguckt, ey, jeder, ich hab's wirklich versucht, so oft, also vielleicht sind da 2, 3 darunter, die es nicht haben, aber jeder hat so eine Rotzbremse unter der Nase, ne?
Ja.
Also jeder hat so ein Schnorris, wo ich mir gedacht habe, Alter, wie kann das denn sein? Also gehörte das wirklich zum Teil der Uniform oder war das einfach so eine Mode, dass man gedacht hat, das muss jeder deutsche Mann tragen irgendwie oder jeder preußische Mann tragen, so. Also wenn ich als Tourist nach Preußen gekommen wäre, hätte ich gedacht, ich bin im Irrenhaus gelandet. Ja. Also dieses, also wirklich, und aber trotzdem, das fand ich halt diese Faszination vor allem des Mannes für eben Uniform, Krieg, Soldat sein, Organisation, Armee, Technik, Taktik, ja, Militär, Material, Schlacht, so, ja. Anhand dieser zusammen, dieser Collage, das fand ich echt, das fängt es schon so gut ein, dieses Thema.
Ja. Wir hatten ja auch, oder André und ich hatten auch kurz über den Film gesprochen, anlässlich des Todes von Donald Sutherland.
Ja, er spielt
der
hier Jesus.
Kurz als Jesus zu sehen ist, weil ich habe nämlich vorher noch überlegt, wann habe ich denn neulich über Johnny Zeed in den Krieg kurz gesprochen? Und dann ist mir aber wieder eingefallen, natürlich. Und diese Jesus-Szene, also auch das ist was aus heutiger Sicht oder aus nicht mehr so ganz nachvollziehbar ist, aber diese Szenen mit Jesus stammen halt aus der Feder von Louis Buñuel, der auch mit am Drehbuch gearbeitet hat. Und das ist halt einer der, ja, in der Stummfilmzeit einer der bedeutendsten Regisseure gewesen, der halt auch zum Beispiel mit Salvador Dali und so zusammengearbeitet hat. Also was hier am Drehbuch beziehungsweise am Film mitgearbeitet haben und dann sollte der Film nicht in Cannes gezeigt werden, dann haben aber sich schon Renoir und Buñuel und Otto Preminger dafür eingesetzt, dass dieser Film da gezeigt wird. Also dass mir würden keine anderen Beispiele einfallen, wo sich so renommierte Filmmachende dafür eingesetzt haben, dass ein anderer Film irgendwo unbedingt gezeigt werden muss.
Ja, und ich muss sagen, ich fand jetzt auch beim Rewatch, also bei der Neusichtung, ich fand gerade diese Szenen mit Jesus, ich fand sie spannend, wie Sutherland ihn gespielt hat. Mhm. Ich fand die psychologischen Fragen, die da auseinandergesetzt worden sind, fand ich cool, weil wenn Jesus feststellen muss, dass das ja für Joe quasi nicht die gleichen ja spirituellen oder physischen Gesetzmäßigkeiten gelten wie für andere Menschen, die gestorben sind oder noch am Leben sind, da, und dann halt überlegt. Ja, das waren spannende Gedanken. Ja, und auch, ey, ich muss sagen, die Szenen mit Jason Robards als sein Vater, den ich sowieso gerne sehe.
Ja, absolut.
Spätestens, wenn sie in dem Zelt zusammen liegen und er ihm da gesteht, was passiert ist. Oh, die haben mir das Herz gebrochen. Die hat mir wirklich, auch nach all den Jahren, hat mir die, und jetzt gerade so als Vater, ne? Das ist ja das Ding. Ja, ich habe den Film das letzte Mal gesehen, da war ich noch kein Vater. Und jetzt als Vater diese Szenen nochmal zu sehen, ey, das ist wirklich, der Film ist von wann? 73 oder so?
71,
ja. 71. Das fand ich über alle Maßen erstaunlich, dass ich von dieser Szene jetzt völlig neu ergriffen worden bin. Auf eine ganz andere Art und Weise als vorher. Also wirklich. Ganz großer Film, meiner Ansicht nach.
Absolut, also echtes Must-See.
Auch wenn es keine wirklich angenehme Angelegenheit ist.
Nee, aber umso schöner ist es, dass er halt jetzt auch endlich mal in Deutschland verfügbar ist, weil die Verfügbarkeit ist schon eher eingeschränkt. Ich glaube, er ist irgendwie auf Prime zum Kaufen da, aber
auch, ich glaube, über Mubi kannst du den auch zumindest über einen, ich weiß nicht, ob es im Ausland war, oder über einen der Channel kannst du ihn, glaube ich, kriegen.
Das kann sein, ich habe es jetzt bei Wer streamt ist nicht für Deutschland offiziell gelistet gesehen, aber klar, es gibt Mittel und Wege, größeren Zugriff zu haben als nur die rein für Deutschland freigegebenen Sachen.
Und ich meine, ich habe halt die alte DVD. Ich bin gespannt, ob sie da noch ein bisschen was rausholen können. Und selbst wenn es nur ein bisschen ist, freut mich das schon sehr. Ich bin auch mal gespannt. Ich hoffe ja, dass nicht irgendwie eine neue Synchronisation stattfindet. Das letzte Mal, als ich ihn jetzt gesehen habe, war nochmal auf Deutsch. Und ich muss sagen, bei der Synchro, da muss ich einmal mal, also ich meine, es ist eine alte Synchro. Natürlich ist man da vielleicht nicht auf ganz so viele Feinheiten eingegangen, wie man es vielleicht heutzutage macht. Aber ich fand schon gerade der Hauptsprecher, der hier Timothy Buttons synchronisieren muss, die Hauptfigur, also Joe, der macht es echt gut.
Ja.
Das ist teilweise herzzerreißend, wenn er da halt die Gedanken von Joe wiedergibt. Und da muss ich sagen, das haben sie meiner Ansicht nach echt gut hingekriegt, auch auf Deutsch. So.
Ja, finde ich auch.
Was kann man noch sagen?
Gucken.
Es ist kein leichtes Thema.
Ja, aber es ist, finde ich, ein Klassiker, der zu wenig erwähnt wird. Auch wenn es um Antikriegsfilme geht, taucht er selten auf, weil er, glaube ich, schon so sehr Antikrieg ist, dass er sich, obwohl der Krieg die ganze Zeit präsent ist im Film, aber es wird halt kein Krieg gezeigt, außer so kurz am Anfang. Und deswegen wird er, glaube ich, oft, wenn es um Antikriegsfilme geht, ein bisschen ignoriert oder weggelassen, eben weil er so sehr, sich so krass gegen den Krieg präsentiert, dass der Krieg schon ja gar kein visueller Teil des Films eigentlich ist, sondern eher die Auswirkungen.
Ja, eben. Ne? Also der fast völlige Verzicht auf irgendwie den Krieg darzustellen in, sag ich mal, spannungsgeladener oder actiongeladener Form, das finde ich auch so groß. Es gibt es gibt zwei Szenen tatsächlich, die spielen oder die sind länger im Schützengraben. Die eine ist aber eher mehr eine Groteske und unterstreicht wieder einen der Punkte des Films. Mhm. Und ja, der andere ist halt eben der eine Moment, der ja entscheidend dafür ist, dass Joe halt im Krankenhaus oder eben da vor sich hin vegetiert. Und der wird auch relativ schnell und kurz und knapp abgehandelt. Also da ist nicht mal vergleichbar, was etwas zu sehen, was man zum Beispiel mit Komm und Sieg gleichsetzen könnte.
Ja, und ich glaube, das ist auch einer der ersten Filme, weil das kam, glaube ich, auch erst viel später, diese Beschäftigung mit Veteranen oder so, oder halt Leuten, die den Krieg überlebt haben, aber der Krieg ist ja noch nicht mit ihnen. Also der Krieg ist vorbei, aber für sie ist der Krieg noch lange nicht vorbei. Also ich glaube, das war erst mit The Deer Hunter, wo es ja auch so ein Viertel oder ein Drittel gibt vom Film, der nach dem Krieg spielt. Ansonsten haben ja fast alle Kriegsfilme nur während des Krieges gespielt, aber dieser Fokus auf Veteranen kam ja erst später. Zumindest würde mir kein Film aus den 70ern, 80ern einfallen, der sich zum Beispiel mit Zweite Weltkrieg Veteranen oder so beschäftigt oder auch so. Also gut, Irakkriegfilme kann es aus naheliegenden Gründen in den 70er Jahren noch nicht gegeben haben, aber auch das kam ja viel, viel später erst, dass diese Veteranenprobleme und dieses ganze Trauma und posttraumatische Belastungsstörung, also das ist kein Begriff, den ich in den 80ern schon irgendwo gehört habe.
Nee, dafür, also Jacob's Ladder wäre vielleicht einer, der sich damit
genau, der es auch noch nicht verbalisiert hat, der ja da aber auch quasi das zum Inhalt gemacht hat. Aber das sind so wirklich die ersten, also Deer Hunter, Jacob's Ladder ist von wann? 1990, aber das in den 70ern irgendwie schon quasi das Leiden von Veteranen
Kriegsversehrten. Taxi Driver könntest du vielleicht dazu zählen.
Ja. Stimmt, aber jedenfalls war es noch eher so ein Tabuthema oder so dieses, ja, ihr habt doch den Krieg überlebt, was ist euer Problem?
Und hier, weißt du, welchen mir auch noch einfällt?
Ja.
Aber ich denke mal, da gibt es noch ein paar. Aber mir fällt noch dieser Film mit Tommy Lee Jones ein, hier Herrscher vom Central Park oder so. Ich glaube, da ist er auch ein Ex-Soldat, der quasi den gesamten Central Park so gesehen als sein Revier
den habe ich nie gesehen.
Einnimmt und dann halt sich mit der Polizei und allen möglichen Kräften anlegt. So ein bisschen Rambo. Aber ich glaube, das war auch eben, er ist ein Kriegsveteran, nicht zufrieden ist mit der Situation.
Ja gut, stimmt, Rambo war auch Kriegsveteran, aber es war noch nie so wirklich thematisiert oder so. Also
Rambo kam auch später.
Ja.
Ja, also von uns beiden hier auf jeden Fall die Empfehlung und ich hole mir den auf jeden Fall auf Blu-ray, weil der muss bei mir im Regal stehen.
Absolut.
Auch wenn es einer der Filme ist, die ich vielleicht halt eben alle 5 Jahre mal gucke oder so, weil er halt zu sehr runterzieht. Aber dafür ist er auch zu gut, meiner Ansicht nach, um ihn nicht nochmal zu würdigen.
Ja.
So, Tino.
Ja, bitte?
Damit wären wir ja fast am Ende dieser Folge.
Das stimmt wohl.
Ja, da hätten wir fast den Rekord eingeholt für die kürzeste aller Zeiten. oder?
Ja, aber so ist es halt. Jetzt waren wir ja auch alle mal, alle beide einer Meinung.
Ja. Wollen wir noch eine der Fragen beantworten?
Wenn es eine ist, wo wir André nicht unbedingt brauchen, dann...
Oder wollen wir uns mal wieder zu What's in the Boxed begeben?
Dann lass uns doch mal What's in the Boxed machen. Das haben wir nämlich schon lange nicht mehr gemacht. Fragen hatten wir ja schon relativ
genau.
Oft. Bist du schon da oder bist du auf dem Weg?
Ich, ja. Ja, ich bin hier. So, ich bin da.
Okay.
Gut. Aber du kannst schon mal, ich lese du. Du hast am Rechner, du bist am Rechner, oder? Oder hast du es nicht auch?
Doch.
Dann mach du.
Ich habe nur jetzt durch dieses Fragen, ob du auf dem Weg bist, für mich Zeit geschunden.
Aha.
Das ist doch gut. Ich fange mal von, also wir werden alle machen, ich weiß aber leider gar nicht mehr so genau, wo wir aufgehört haben. Ah, aber das klingt dir doch gut. Es ist von Krautbrotbär. Der Aufruf für die 150 hat mich auch inspiriert, nach Reviews zu suchen. Das war noch nicht Teil der Review, ich sag's lieber dazu.
Ja,
das aber ist jetzt geht's super. Los.
Danke, Krautbrotbär. Ja.
Also 2,5 Sterne gab's. Und hier ist noch ein Tipp. Achso, weil ich ihn jetzt auch schon gelesen habe, gebe ich ihn auch nochmal. Schon mal als erster Tipp, weit weg vom Gesamtdurchschnitt von 3,6. Und die Review ist, wenn Kevin Smith ein türkischstämmiger Deutscher wäre, der sich nur von John Woos blutigen Heldenkino und Zigaretten ernähren würde, dann wäre hier das Ergebnis.
Wenn Kevin Smith ein...
Ja, türkischstämmiger Deutscher wäre, der sich nur von John Woos blutigen Heldenkino und Zigaretten ernähren würde, dann wäre das hier das Ergebnis.
Also von den Zigaretten ernährt er sich. Oder vom Heldenkino.
Und von John Woos blutigem Heldenkino.
Ah, okay. Vom Heldenkino.
Das ist, glaube ich, das verzerrt da, glaube ich, eher metaphorisch, würde ich sagen.
Aber es ist ein Wort. Heldenkino-Zigaretten. Heldenkino-Zigaretten.
Heldenkino und Zigaretten.
Ah, und Zigaretten. Okay.
Also ich nehme an, im Film wird viel geraucht, um das nochmal für dich runterzubrechen.
Ich rate mal ins Blaue. Ich habe zwei Dinge. Mhm. Und sie würden halt jeweils meiner Ansicht nach passen. Einmal,
ich hab nur einen.
Einmal der Eisbär und einmal Knocking on Heaven's Door.
Ach okay, die habe ich beide. Die findest du, okay, gut, hoffentlich hört John Woo nicht zu, aber dass du Knocking on Heaven's Door John Woos blutigen Heldenkino ähnlich findest.
Ey, pass auf, mich geht's nicht. Es geht um, ich versuche mich in den,
ja, okay, ja,
in den gut. Geist ja. oder den Kopf des Reviewers zu versetzen. So, deswegen, mir würde halt, also ich gehe davon aus, dass es ein deutscher Film ist.
Gehe ich auch von aus, sonst wäre es ein bisschen absurd, wenn es auf einmal doch irgendwas Koreanisches wäre oder so. Aber ich bin eher bei diesem, nur Gott kann uns richten oder so. Ich bin eher bei dieser Richtung. Hier ist aber auch noch ein Zitat aus dem Film. Da steht aber auch in Klammern dahinter, gut möglich, dass ihr es dann direkt habt. Also das kann ich auch nochmal vorlesen.
Wir haben jetzt unsere Tipps abgegeben.
Ach so, aber ich kann das Zitat nochmal.
Ja, mach.
Also das Zitat ist, wenn du eine Frau hast, dann 3 Sternchen sie, das wird wahrscheinlich Ficken sein. Wenn du einen Döner hast, dann isst du ihn. Und wenn du eine scheiß Knarre hast, dann benutzt du sie auch.
Oh, das finde ich, okay. Das finde ich unfair. Das ist Kurz und Schmerzlos von Fatih Akin.
Okay, kenne ich nicht. Ist es?
Ja.
Okay, ja, ist es, ja. Okay, den kenne ich nicht. Ich bin bei Fatih Akin noch Lücken gelassen.
Okay, aber ey, Kurz und Schmerzlos, ich mag den. Ich mag den wirklich. Das ist halt damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, das war deutsches Kino, wie man es meiner Ansicht nach vorher noch nicht so unbedingt gesehen hat.
Okay.
Das war schon roher und authentischer an so vielem Gangster-Kino oder Action-Kino, was wir, ne, Action-Kino ist eigentlich Quatsch, aber eher so Milieu-Kino, als ich bis dahin kannte. So, und ich gucke den gerne, ich mag den. Ja.
Ja, okay, dann setze ich mir den auch mal nicht zu hoch auf die Watchlist, aber ich packe ihn mal.
Also ich würde sagen, da hat auch ein bisschen was gelitten so mit der Zeit, so weil man jetzt wahrscheinlich gewisse Sachen so einfach nicht mehr sagen würde. Aber damals, wie gesagt, das war in Deutschland etwas, was es so bis dato meiner Ansicht nach noch nicht wirklich viel gegeben hat.
Ah, ist auch sein Regiedebüt. Ja, genau. Damit kann ich mir es doch hinreden, dass ich es mir auf jeden Fall mal angucken sollte.
Ja.
Okay,
und es ist spannend zu sehen, was aus den ganzen Leuten geworden ist. Ne? Ich meine, der eine Hauptdarsteller ist jetzt
Mehmet Kurtulus.
Ja, genau. Der war ja beim Tatort eine Hauptrolle gehabt, glaube ich.
Ja, und jetzt ist er bei Nibelungen Festspielen in Worms.
Okay. Ja, aber das ist ja schon lang her, ne? Also ich meine, der hat ja seine Zeit.
Ja, der wird auch andere Sachen noch machen.
Und das hier der,
was ich jetzt gerade als erstes gesehen habe.
Der griechische junge Mann, der war ja der Koch aus Soul Kitchen.
Mhm.
Und den, ja, der hat ja auch hier und da nochmal seine Auftritte. Und den, ja, ich glaube, es ist ein Jugoslawe in dem Film. Den sehe ich auch immer wieder. Ich weiß seinen Namen leider nicht, aber den sehe ich auch immer wieder in deutschen Produktionen auftauchen.
Ja, ach, ich gucke da mal rein. Das. Oh, habe ich jetzt gerade noch was Lustiges gesehen? Warte mal, ist das der?
Aber, ne?
Ralf Herford kennst du auch,
gell? Ja, Ralf Herford, klar, logisch.
Ja, also ist natürlich wieder super billig, sich darüber, eigentlich darf man es gar nicht erzählen, was halt nicht so, aber der weiß, wie sein Geburtsname ist?
Nee.
Schwachmeier.
Gut.
Er hat seinen Namen, Künstlernamen in Anlehnung an seinen Geburtsort Herford gewählt.
Ja, aber Ralf Herford.
Ich glaube, als Ralf Schwachmeier hätte man auch wahrscheinlich keine Karriere gemacht, aber Ralf Herford sehe ich auch gern.
Ich sehe den gerne. Also wirklich, der war in Chico, fand ich den cool. Ich fand den in seinen kurzen. Witzig.
Bang Boom ja. Bang war er nicht jetzt so groß dabei, glaube ich, aber.
Da ist er doch hier, ich komme gleich. Also, ja. Wo er da in dem Porno, bei diesem Pornodreh ist er da dabei, kurz zu sehen. Und den gucke ich mir gerne an. Ich mag den.
Ja, den mag ich auch. Guter Typ. So, und apropos kurz und schmerzlos, tschüss.
Ja, aber ja. Ey, kurz und schmerzlos, wie gesagt, auch für euch da draußen. Ich finde, das ist nach wie vor ein anschaubarer Film. Also ich mag den.
Ja, dann go for it.
Ich habe sogar richtig Bock jetzt aufkommen, den nochmal zu gucken.
Ja, na dann.
Einfach um zu gucken, wie die Wirkung ist so, ne? Und man sich das denkt, ja, heutzutage gibt es Regiedebüts, die sind rougher. Oder nicht. Ja. Oder heutzutage gibt es Milieustudien, die sind deutlich authentischer als das. Aber ja, damals musste man wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes machen, beziehungsweise musste man wahrscheinlich noch mehr Klinken putzen als heute, um sowas machen zu können.
Ja.
Ja. Ja, gut. Dann vielen Dank an Krautbrotbär, ne?
Ja, gut gemerkt.
Ja, gut. Geil. Und ja, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören und unterstützen und vor allem auch mitfeiern bei unseren 150er Folgen. Absolut. Das hat uns sehr gefreut. Mhm. Ich habe auf Threads habe ich einen schönen Beitrag gelesen. Da hat, ich glaube, es war eine junge Dame geschrieben, beste Trilogie seit Herr der Ringe.
Oh.
Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und auch so, die Resonanz war echt sehr schön, alles zu lesen. Dementsprechend vielen, vielen Dank. Und wir geben uns Mühe, dass das auch weiterhin verdient bleibt. Und hoffen auf die nächste Jubiläumsfolge mit wieder vielen, vielen spannenden Fragen. Und ansonsten, ja, viel Spaß bei den hier vorgestellten Filmen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.